Hallo und willkommen in der Strafbar. Heute im beschleunigten Verfahren mit dem Titel Ein guter Tag für den Rechtsstaat. Wer bin ich? Ich bin Laura Schneider. Ich bin Verwaltungsjuristin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, mein Name ist Daniel Brunkhorst. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht aus Hannover. Ich mache das hier mit Laura und ich habe nicht so viele Side-Projects wie Laura. Ich bin einfach nur Anwalt.
Ja, ich glaube, das reicht auch so vom Zeitaufwand her.
An den meisten Tagen ist dann schon wieder dunkel. Also, ne, das ist jetzt, es kommt ja die schönste Zeit des Jahres. Man fährt im Dunkeln los, sieht kurz die Sonne am Horizont aus dem Büro und fährt im Dunkeln wieder nach Hause. Und dann denkt man sich, oh, es ist 22 Uhr, ab ins Bett und liegt um halb acht im Bett und weiß nicht, warum man nicht schlafen kann.
Ja, ja, genau. Es ist traurig.
Gut, heute ist, welches Datum ist heute? Heute ist der 31.10., ein guter Tag für den Rechtsstaat. Laura, warum ist es ein guter Tag für den Rechtsstaat?
Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gesprochen. Und wie immer.
Hat uns Recht gegeben.
Hat uns Recht gegeben, genau. In einem Fall, den wir schon mehrfach besprochen haben. Ich habe nochmal rausgesucht in der Folge vom 17.07. Das war auch ein beschleunigtes Verfahren. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, aber da haben wir es auf jeden Fall behandelt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich heute befasst mit dem Paragraphen 362 Nummer 5 StPO und hat entschieden zur Wiederaufnahme zu Ungunsten des Freigesprochenen. Ich werde einmal ganz kurz, weil ich glaube, der Sachverhalt ist relativ bekannt, aber es macht, glaube ich, schon Sinn, ihn einmal noch mal kurz zusammenzufassen, aber wie gesagt, ganz kurz. Also, vom Zeitablauf.
Ein Hinweis, ja. Du hast gerade StPO gesagt, es ist natürlich das StGB.
Aber selbstverständlich das StGB.
Also das Strafgesetzbuch, nicht die Strafprozessordnung.
Genau, das StGB. Also in aller Kürze zum Zeitablauf. Wir schreiben das Jahr 1981. In diesem Jahr wird die 17-jährige Friederike von Möhlmann vergewaltigt und ermordet. Es wird dann ermittelt, es wird auch ein Mensch angeklagt, Ismet H. Der wird im Jahr 1983 dann aber freigesprochen. Und dann dümpelt das Ganze so eine Weile an sich hin. Wie gesagt, wir haben das in anderen Folgen schon einmal ausführlicher besprochen. Letztlich ist es so, dass auch durch Handeln des Vaters der Getöteten 2012 nochmal eine Untersuchung veranlasst wird und Spermaspuren auf ihrem Slip festgestellt werden, die Ismet H. zugeordnet werden können. Und dann dümpelt das Ganze wieder eine Weile und letztlich haben wir 2021 eine neue Nummer des 362 geschaffen, die Nummer 5, die besagt, dass ein Strafverfahren gegen einen rechtskräftig freigesprochenen wieder aufgenommen werden kann, wenn aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel dringende Gründe gegeben sind, die eine Verurteilung wegen Mordes oder auch anderer bestimmter völkerrechtlicher Straftaten möglich erscheinen lassen. Dieser ist Ende des Jahres 2021 in Kraft getreten. Und schon im Jahr 2022 hat dann das Landgericht Verden das Wiederaufnahmeverfahren gegen Ismet H. eingeleitet und ihn auch einen Haftbefehl erlassen. Er hat sich dagegen gewehrt mit einer Beschwerde. Das Ganze ist zum OEG Celle gegangen und das OEG Celle hat diese Beschwerde mit Beschluss vom April 2022 zurückgewiesen und hat gesagt, nein, der 362 Nummer 5 ist verfassungskonform. Und daraufhin hat Ismet H. Verfassungsbeschwerde eingelegt, über die heute das Urteil gesprochen wurde. Schon im Juli vergangenen Jahres wurde der Haftbefehl, weswegen er in Haft saß, durch das Bundesverfassungsgericht außer Vollzug gesetzt. Heute nun das Urteil. Und bevor wir zum Urteil kommen, Daniel, was ist denn das Problem mit dieser Norm?
Das erste Problem mit der Norm ist, dass der schöne Fachanwalt für Strafrecht aus Hannover Brunkhorst eben StGB gesagt hat, Laura gesagt hat, ach ja, und es ist natürlich StGO, ja, das ist das erste Problem. Tatsächlich habe ich, entschuldige, dass ich dich falsch verbessert habe, das ist quasi die Königs...
Das ist mir auch nicht aufgefallen.
Mansplaining.
Ja, das stimmt.
Ja, ja. Keine Ahnung, was eben da auch in meinem Kopf schiefgelaufen ist. Wir haben so lange nicht gepodcastet, es sind zu viele Side-Projekte. Also, was ist das Problem? Das Problem ist ganz einfach. Die öffentliche Wahrnehmung orientiert sich insbesondere in diesem einen Fall an der Regel. Also, es gibt die, ich sage mal, begründete Vermutung, dass die Freisprüche, so muss man das ja sagen, das war ja ein Hin und Her schon vor Jahrzehnten, also die alten Freisprüche, zwar juristisch richtig, aber sachlich falsch waren. Und mit sachlich meine ich, dass es heute Beweis mit gibt. Und das ist halt einmal passiert in der Geschichte bisher, oder einmal vermehrt passiert, dass man nämlich alte Fälle, die man ohne DNA-Beweise nicht auflösen konnte und da Freisprüche geschehen sind, heute glaubt, anders, dass die anders entschieden werden. Ja, und wenn man sich anschaut, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, des Landgerichts in Verden und des Oberlandesgerichts in Celle, dann sind da ja zumindest drei Institutionen, wo einige Leute daran arbeiten und jeweils glauben, ich weiß auch nicht, ob man Amtsgericht auch nochmal einen Haftbefehl lassen hat, das weiß ich gar nicht. War das Land, nur das Landgericht?
Ja, war nur das Landgericht.
Also die drei glauben, da sitzt ja jetzt also mindestens fünf Juristen in Celle, drei Juristinnen in Verden und mindestens eine Staatsanwältin und ein Staatsanwalt, ich schätze, da sind auch noch ein paar, also mindestens diese neun Personen scheinen ja nun zu glauben, dass eine andere Entscheidung möglich ist, ne? So dass man heute sagen würde, mit dem neuen Beweismittel DNA können wir den Tatnachweis der Tötung und des Mordes führen. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Also das heißt, es gibt einen Haufen von Leute, die glauben, man könnte hier verurteilen. Das ist emotional jetzt irgendwie schwierig zu sagen, ja, aber vor Jahrzehnten bin ich freigesprochen worden, ihr müsst mich in Ruhe lassen. So, das, ja. Da fühlen sich alle irgendwie, auch wenn du das ja gleich erklären würdest, dass die ganz besonders falsch gewickelt sind, da fühlen sich aber alle sicher, also sagt, naja, es gibt also diesen Wertungswiderspruch. So, das Problem ist natürlich, die Altfälle finde ich gar nicht so spannend, sondern ich finde neue Fälle spannend. Angenommen, du hast einen 18-jährigen Tatverdächtigen und es gibt einen Mord oder einen Mordversuch, ja, und jetzt wird der freigesprochen. Ja, dann dauert das, ich sag mal, mindestens 2 Jahre, bis das abgeschlossen ist, dann ist der 22. Und nach 2 Jahren, ja, sagt der 20-Jährige dir, vielen Dank, Herr Brunkhorst, Sie haben ja dafür Gott nicht freigesprochen, das war ja eine knappe Kiste, ja, ganz klassisch. Ich war ja, was soll man halt sagen, das ist so eine klassische Situation, kommt die Polizei und sagt, Sie haben, ich breche es jetzt mal runter, was ich so häufiger habe, weil die Tötung habe ich dann auch nur ein, zwei im Jahr. Herr Brunkhorst, da sagt ein Tinder-Date, ich habe den letzten Samstag vergewaltigt. Ja, wo waren Sie denn letzten Samstag? Ja, also meine Kumpels können sagen, dass ich mit denen unterwegs war, aber ich war zu Hause. So, ja. Was machen wir denn jetzt? So, jetzt kann man natürlich Beweisanträge stellen, wo das Handy war und so weiter. Dass, wenn das aber nicht letzten Samstag war, sondern vor 6 Monaten, dann gibt's diese Daten schon gar nicht mehr. Und was sagt man denn, wenn man sagt, ich war zu Hause, ich war allein zu Hause, ich habe geschlafen, ich habe Computer gespielt, vielleicht gibt's dann noch Login-Daten, aber ob man das dann alles kriegt, ich habe zu Hause gesessen, Netflix geguckt, ein Buch gelesen, ich saß so, ne? Wenn man das hat, so, was hat man denn als Verteidigungsstrategie? Hat man nix. Ja, also man hat nichts, außer, tut mir leid, weiß ich nichts von, ich war zu Hause. Und in solchen Tötungen ist es genauso. Ich war nicht beteiligt. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nicht sagen, warum da vielleicht ein Auto gesehen wurde, das so aussah wie mein Auto. Ich kann nichts dazu sagen. Nichts kann ich dazu sagen. So. Und jetzt kriegt man es aber nach 2 Jahren hin, dass es einen Freispruch gibt. Und mir als Verteidiger und der Rechtsstaat, der weiß ja, wir wissen gar nicht, ob derjenige, der sagt, ich bin zu Hause gewesen, das gewesen ist, ja. Aber das Problem ist jetzt, dass nach den 2 Jahren kann der nicht sagen, ich mache einen Haken dran, ich gehe nach Hause, ich lebe mein Leben, ja. Statt 2 Jahre lang wie wild feiern zu gehen, zu studieren, Ausbildung zu machen, was man halt so macht mit 20, habe ich 2 Jahre lang nur ein Magengeschwür entwickelt und habe massiv abgenommen oder zugenommen, je nachdem, was ich für ein S-Typ unter Stress bin, ja. Und kann nicht mehr richtig schlafen und habe immer Angst. So, dem kann ich jetzt nach 2 Jahren sagen, jetzt ist der Albtraum vorbei, kann ich nicht sagen, sondern ich muss dann sagen, und so ein Fall habe ich tatsächlich in der Praxis, dass ich einem sehr jungen Menschen sagen muss, ja, die kommen jetzt immer wieder. So, wenn die, ne, ja. Wenn jetzt gerade, das ist auch bei Tötungen nicht ganz untypisch, da gibt es Menschen, die hinterlassen werden, dass eine Person weggerissen, ja, das war in dem Fall ja auch so, da gibt es jetzt eine Mutter, einen Vater, eine Schwester, einen Ehemann, ein Kind, ja, die zu Recht, ich meine, da ist jemand getötet worden, ja, zu Recht jetzt eine Mission haben, und sagen, ich will jetzt aber das, und zwar, dass das abgeschlossen wird für mich, weil der Mörder meines Kindes, meiner Frau, meiner Tochter vorsorgt, und der hat jetzt eine Mission, und der kann jetzt immer wieder dafür sorgen, neben dem vielleicht dem einen oder anderen Staatsanwalt oder einer Staatsanwältin, dass es ein neues Verfahren gibt, ja. Es muss nochmal noch ein Stein umgedreht und werden noch ein Stein umgedreht. Oder die Staatsanwaltschaft überlegt sich, naja, ich habe jetzt hier noch 5 Beweise, ich habe vorher gedacht, die brauche ich nicht, die lasse ich jetzt nochmal ausermitteln oder dann machen wir die nächste Runde. So dass du den 22-Jährigen dann hast, vielleicht nach der dann als 23-Jähriger wieder kommt, ja. Im schlechtesten Fall ruft nicht er dich an, sondern es ruft dich das örtliche Amtsgericht an und sagt, ja, ich habe hier einen Haftbefehl. ja, oder das Landgericht, wir haben hier einen Haftbefehl, Herr Boros, Sie müssen mal kommen. Ihr Mandant, der vor jetzt 3 Jahren jemanden umgebracht haben soll, den haben wir jetzt wieder verhaftet. Da haben wir jetzt einen Wiederaufnahmeantrag und kommen Sie doch mal vorbei, damit wir den Haftbefehl verkünden können. Ja? Mhm. So, dann geht das wieder von vorne los. Und selbst wenn man, jetzt spielen wir das mal durch, jetzt ist das zweite Mal gewesen und er ist das zweite Mal unschuldig behandelt worden und dann kann man halt immer noch nicht sagen, es ist vorbei. Ne? Ja. Du bist zweimal freigesprochen worden. Oder von mir sogar, wenn es hin und her geht, ne, kannst du noch viel mehr Urteile und Beschlüsse produzieren. Dann ist er irgendwann 25 und er kann sagen, nee, ist nicht vorbei. Wenn du Pech hast, kriegst du nämlich mit 30, 40 und 50 und jetzt kann man das in Endlichkeit reinschieben, wieder so eine Situation haben, dass man nicht sagen kann, es ist vorbei. Ja? Also, und zwar vollkommen unabhängig davon, und das muss man sich, das ist halt der entscheidende Kritikpunkt, unabhängig davon, dass ob das halt gewesen ist oder nicht. Weil die Vorstellung, dass in Deutschland alle im Gerichtssaal denken, er ist es doch gewesen. Ich bin jetzt mal bei ihm, weil die meisten Tötungsdelikte sind Männer. Also,
ja.
Dass zumindest die meisten Angeklagten. Dass alle im Raum glauben, es ist noch gewesen, wir können es ihm doch nicht nachweisen. Wenn alle im Raum glauben, er ist es gewesen, dann sitzen da vorne 5 Richter von einem Schwurgericht und glauben, er ist es gewesen. Und dann können die sich überlegen, warum sie das glauben und dann verurteilen die den. Ne, da hat man keine Chance. Sondern man muss eine Situation haben, in der mindestens 3 von 5 Richtern sagen, er kann es gewesen sein, aber wir können es ihm nicht beweisen. Wir glauben aber nicht, dass das gewesen ist, weil ich kann es nicht beweisen, dann würden sie verurteilen. So, in dieser Situation muss es geben, ja. Also solche Tricks wie, ja, ich keine Ahnung, ich habe aber das Messer mit dem Blut des Opfers, das kann man nicht verwerten, das gibt es in Deutschland faktisch nicht. Ja, das Einzige, was realistisch passiert, ist irgendwelche Geständnisse, die dann später nicht zu verwerten sind, aber auch da muss das extrem hoch sein. Und wenn man mit einem falschen Geständnis, dass man widerrufen hat, ist, kann man gar nicht widerrufen, ne? Also man geht mit einem falschen Geständnis, das war aber nicht so, sondern in so eine Verhandlung geht, dann wird man eigentlich auch trotzdem verurteilt. Also, weil dann gibt's, wenn's dann noch objektive, das ist die Situation. Ich habe gar nicht Angst vor irgendwelchen armen Schweinen, die vor 20 oder 30 Jahren nicht verurteilt wurden, jetzt wieder aufgemacht, das ist eine Sache. Aber das ist eine Situation, die sich regelt, ja, weil diese DNA-Beweise gibt es jetzt halt auch schon 2 Jahrzehnte. Aber ich möchte halt nicht einen 20-Jährigen alle 5 Jahre durch einen Mordprozess begleiten. So, weil der hat, wenn er freigesprochen wurde, irgendwann auch wieder einen Anspruch darauf, dass die Rechtsgemeinschaft ihn in Ruhe lässt. So, das ist das Kernproblem. Neben der anderen, das sieht man jetzt auch, wir kommen ja nachher in eine politische Debatte. Wir fangen jetzt an mit Mord. Was ist denn mit einer schweren Vergewaltigung?
Genau, das haben wir damals schon besprochen.
Oder mit dem Totschlag. Oder mit dem sexuellen Missbrauch. Ja, also das ist doch der nächste Schritt. Ja, man fängt mit Mord an und dann Vergewaltigung. Ich meine, die Opfer kriegen immer lebenslänglich, lese ich in der Zeitung oder auf Instagram. Ja, wenn die Opfer immer lebenslänglich kriegen, dann müssen die Täter auch, ne, obwohl sie noch gar nicht bewiesen sind. Also das ist halt die Sache, es ist halt ein Einbruch, der dann irgendwann dazu führen kann, dass alle dran sind.
Genau. Und jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat heute Morgen um 10 Uhr verkündet, dass Daniel und ich recht hatten. Ungefähr so.
Das haben die auch wortwörtlich gesagt. Also genau. Ja, das musst du hinkriegen, ne? Dass das Bundesverfassungsgericht wir sind ja ein ganz kleiner Podcast, wenn das Bundesverfassungsgericht bei der Verkündung sagt, Grüße an die Kollegen von der Strafbahn, danke für die wertvolle Vorarbeit, wir haben das übernommen. Dann hast du. Aber es würde auch einfach eine Fußnote reichen. Ja. So auch strafbar.
Ja, das wäre wirklich schön. Also, ja, aber tatsächlich.
Aber wir spielen in anderen Ligen, wenn wir ehrlich sind.
Ganz, ganz weit drunter, glaube ich. Aber.
Qualitativ nicht, aber.
Also, was das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, die Norm ist verfassungswidrig und damit nichtig. Aber warum? Und Daniel hat es gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Wir haben hier zum einen den Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. In Artikel 103 Absatz 3 steht drin, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. So, wir lernen das alle schon in der juristischen Ausbildung, wenn man eine Anklage schreibt beispielsweise, man muss wie genau man den Sachverhalt umschreibt. Und immer, wenn es darum geht, jemanden anzuklagen, muss man schauen, ist derjenige schon mal wegen derselben Tat angeklagt worden. Das ist nämlich ein Hindernis der Anklage. So. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, 103 Absatz 3 sagt, die Rechtssicherheit des Einzelnen, das Vertrauen auf einen Freispruch, beziehungsweise auf ein Urteil, in dem Fall ein Freispruch, aber generell auf ein Urteil, ist vorrangig gegenüber einer materiellen Gerechtigkeit. Der Einzelne soll darauf vertrauen können, dass er nach dem Urteil wegen des abgeordneten Sachverhalts nicht nochmal belangt werden kann.
Mhm. Materielle Gerechtigkeit ist das, was gemeint ist, so wenn man so, ne, wenn man, das, was ich beschrieben habe, also es sind sich sehr viele Leute einig, dass der wohl verurteilt genau. werden könnte. Ne? Aber das ist die materielle Gerechtigkeit, jetzt kommt die formelle Gerechtigkeit, du hast aber schon mal formal dich freisprechen lassen und deswegen ist es formell nicht mehr möglich, auch wenn es materiell angezeigt worden wäre.
Genau.
Nur zur Begriffserklärung.
Gut. Also. Genau. Und das Bundesverfassungsgericht sagt dabei, also das Artikel 103 Absatz 3, das Prinzip der Rechtssicherheit vor alles andere stellt, ist absolut und daher kann man das auch nicht mit anderen Rechtsgütern abwägen. Genauer sprechen sie von einer Abwägungsfestigkeit des Artikel 103 Absatz 3. Also die Rechtssicherheit geht damit quasi über alles. Was man sich in dem Zusammenhang fragen kann, was auch das Bundesverfassungsgericht aufmachte, diese Frage, ich packe euch das Urteil natürlich in die Shownotes, das ist nämlich schon öffentlich. Es gibt ja, also der 362 ist ja nicht komplett neu, da gibt es ja die Nummern 1 bis 4 drin. Und die Frage ist, warum sind die dann zulässig? Warum ist überhaupt eine Wiederaufnahme zu Ungunsten des Angeklagten zulässig? Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, das ist in Ordnung, weil es bei den Nummer 1 bis 4, die ich euch gleich nochmal kurz darstelle, nicht vorrangig darum geht, das Ergebnis zu ändern, also das materielle Ergebnis, sondern ein Verfahren oder ein Urteil aufzuheben, was in einem nicht rechtsstaatlichen Verfahren zustande gekommen ist, weil nämlich Nummer 1 beispielsweise eine unechte Urkunde zu dem Urteil geführt hat oder Nummer 2 eine falsche Zeugenaussage oder Nummer 3 ein Richter oder Chefin mitgewirkt hat, eine Richterin, eine Chefin, die das nicht hätte tun dürfen oder Nummer 4 der Freigesprochene, die Freigesprochene letztlich doch außerhalb oder innerhalb des Gerichtes gestanden hat. Da ist schon im Verfahren quasi was Falsches passiert. Nummer 5 sagt aber, wir wollen hier eine richtigere Entscheidung herbeiführen. Also wir haben damals ein Verfahren geführt, da ist ein Urteil gefallen, das war aber nicht richtig und das wollen wir jetzt beheben. Und das lässt sich mit dem Vorrang der Rechtssicherheit, wie eben schon gesagt, nicht vereinbaren. Und jetzt muss ich einmal gucken. Genau. Und das damalige Verfahren, was auch in diesem Fall ja damals zu einem Freispruch geführt hat, das ist in dem Fall richtig ergangen. Man hatte damals nur die Beweise, die man hatte. Und aufgrund dieser Beweise konnte man den Mann nicht verurteilen, hat ihn freigesprochen. Deswegen ist es kein Mangel im Verfahren. Und deswegen kann auch Nummer 5 nicht, nicht rechtsstaatlich sein. Genau. Was so ein bisschen noch dazu kam und was sicher auch in der öffentlichen Debatte hier einmal so ein Punkt ist, was ist denn mit den Belangen von Opfern und Angehörigen? Also haben die nicht auch irgendwie verfassungsrechtlichen Schutz? Haben die nicht auch einen Anspruch? Ja, die haben einen Anspruch. Die haben einen Anspruch auf effektive Strafverfolgung. Das ist richtig. Der ergibt sich auch aus dem Grundgesetz. Aber die haben keinen Anspruch auf ein bestimmtes Ergebnis. Die haben nur einen Anspruch darauf. Was heißt nur? Sie haben einen Anspruch darauf, dass der Staat tätig werden muss und dass er auch effektiv tätig werden muss. Aber nicht, dass am Ende der oder die Richtige auch verurteilt wird. Genau, das zum Artikel 103 Absatz 3. Wir haben zusätzlich, Daniel möchte nichts ergänzen, sehe ich nicht, das ist okay.
Ja, ich finde den Begriff abwägungsfest schön.
Ja.
Ja, also habe ich lange kein Verfassungsrecht mehr gemacht,
nicht.
Mit der Tiefe wie heute. das Bundesverfassungsgericht sagt abwägungsfest und das, also die Regelung sei abwägungsfest. Das ist also die Regelung im Grundgesetz. Das heißt, es gibt der Begriff abwägungsfest ist jetzt wirklich so Jura, ja. Mhm. Also man kann es nicht abwägen. Ne? Das ist so wie, ich überlege gerade, was man für ein Beispiel bringen kann, ohne es zu komplizieren. Ich glaube, ich lasse es lieber sein. Aber das sagt, man kann halt nicht sagen, naja, das ist erstmal da und jetzt wäge ich noch ab. Genau. Sondern es ist halt da. Es steht halt da und man kann halt nicht links oder rechts dran vorbei oder so ein bisschen nach links oder rechts biegen, sondern es steht da. Und es ist halt abwägungsfest. Ende. So. Und das ist finde ich eine ganz interessante Sache. Ich habe mal vorhin gesehen, dass so, oder ich habe nochmal nachgeschaut, wer sich da heute so zu geäußert hat. Der Fechner, das ist der Typ, der in der SPD das vorangetrieben hat. Danke für den Hinweis von Laura, weil ich von sagte, das war. Der hat gesagt, ja, es sei jetzt eine jahrzehntelange rechtspolitische Diskussion beendet werden durch das Bundesverfassungsgericht. Und das ist es tatsächlich auch. Ne? Also das Bundesverfassungsgericht sagt im Prinzip, ihr habt 10 Jahre Debatten geführt, Kampagnen geführt, das Gesetz verändert, habt einen Mann eingesperrt, den er hätte nicht einsperren dürfen. Der kriegt jetzt übrigens 75 Euro pro Tag für die Zeit, die er in Haft war. Aber das ist auch nicht, trotzdem saß er erstmal in Haft. Aber ihr führt eine Debatte, aber es gibt diese Debatte nicht. Ja, aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts, genau. Wir kommen gleich nochmal zu den Abweichern, gibt es dort nur diese eine Lösung. Und das ist sehr deutlich.
Ja.
Das fand ich ganz
schön. Am Ende würde ich nochmal ganz kurz zu den Stimmen dazu kommen, die das heute habt. Genau. Ist übrigens, genau, es verstößt gegen den 103 Absatz 3, aber es verstößt gegen noch eine Norm. Und zwar auch gegen Artikel 103 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3. Und zwar die echte Rückwirkung. Verfassungsrecht ist auch, ich habe dieses Urteil gelesen, dachte, oh ja, ist lange her. Also ich empfehle das auch nochmal zu lesen oder lest euch auf LTO die Zusammenfassung durch, das ist auch okay. Also.
Ganz kurz, wer vor dem ersten oder zweiten Examen steht, ne,
sollte das Urteil
die 5 bis 10 Jahre.
Ja. Also, wenn man Gesetze erlässt, dann können die ja manchmal zurückwirken in die Vergangenheit. So. Und das ist auch manchmal zulässig. Es gibt da die echte und die unechte Rückwirkung. Und hier haben wir es mit einem Fall der echten Rückwirkung zu tun. Und zwar, wir erlassen ein Gesetz und das hat eine Rechtsfolge, die irgendwen belastet. In dem Fall hier den damals Freigesprochenen. Aber der Tatbestand oder der Sachverhalt ist schon abgeschlossen. Also wir haben ja ein bereits vorliegendes rechtskräftiges Urteil. Und
wir haben vorher eine abgeschlossene Tat. Müssen wir uns nicht auf das Urteil beziehen, sondern eigentlich müssen wir uns auf die Tat beziehen, oder? Wo Laura und ich gerade drüber starten zu diskutieren, ist, also es gibt eine echte und eine unechte Rückwirkung. Die echte Rückwirkung bezieht sich auf einen abgeschlossenen Sachverhalt.
Genau.
Die unechte Rückwirkung bezieht sich auf einen noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt. Bestes Beispiel im vergangenen Steuerjahr kann man nichts mehr verändern. Im laufenden Steuerjahr kann man noch was verändern. So, und ich glaube, dass der Sachverhalt hier eben nicht das Verfahren ist, sondern die Tat, weil, nehmen wir mal das Beispiel, beliebte Beispiel Kinderpornografie, ja.
Mhm.
Da sind die Verlauf oder Gras noch schöner. Entschuldigt, dass ich gleich in die Schmutzecke greife. Nehmen wir jetzt mal Gras, ja. Also beim Marihuana-Besitz, wenn du jetzt erwischt wirst, ist deine Tat schon zu Ende. Aber du bist noch nicht verurteilt, das heißt, man dürfte es jetzt aber nicht mehr verschärfen. Was man noch darf, man darf es noch weniger scharf machen. Man darf also, die Rückwirkung gilt immer nur, wenn es belastend ist, nicht wenn es da ist. Also das heißt, es geht nicht um das Verfahren, es geht immer um die Tat. Ich glaube, das war jetzt nicht so brillant, wie ich dachte, dieses Beispiel, aber.
ich verweise einfach nochmal ins Urteil. Also Fakt ist, das Urteil wirkt zurück.
Man darf nicht rückwirken, das ist Fakt.
Genau, also Daniel hat ja schon ganz am Anfang davon gesprochen, dass besonders die Fälle im Auge hatte für die Zukunft. Und das ist eigentlich auch so, wenn du im Strafrecht etwas änderst. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber wenn neue Straftatbestände zum Beispiel geschaffen werden, dann gelten die nicht rückwirkend, sondern dann gelten die immer für die Zukunft. So. Und hier war es anders. Sonst wäre das nicht möglich gewesen, diesen Mann zu verhaften und nochmal das Wiederaufnahmeverfahren oder nicht nochmal das Wiederaufnahmeverfahren zu eröffnen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, nein, das ist ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot und verweist damit ebenfalls wieder auf den Vertrauensschutz, den der Artikel 103 Absatz 3 bietet oder das Vertrauen auf die Rechtssicherheit. Das würde dadurch durchbrochen. Und deswegen ist es sowohl ein Verstoß gegen das Doppelbestrafungsverbot als auch gegen das Rückwirkungsverbot. Also da hat der Gesetzgeber was richtig Schönes veranstaltet.
Ja, und auch die Leute, die das immer vertreten haben, dass sie auch noch, also dass sie das wirklich selber nicht gesehen haben. Also das.
So, genau. Was ein bisschen noch diskutiert wird, es hätte da eine Uneinigkeit gegeben des Senates. Da möchte ich ein bisschen mit aufräumen. Weil grundsätzlich ist das Ergebnis einstimmig ergangen, aber im Hinblick auf, Daniel hat es eben nochmal schon gesagt, die Abwägungsfestigkeit des Doppelbestrafungsverbotes. Da gibt es ein sogenanntes Sondervotum von zwei RichterInnen zu. Daniel, was ist ein Sondervotum?
Also ein Sondervotum, das ist tatsächlich im Verfassungsrecht in Deutschland so ein bisschen die Pest, weil ich erkläre, also es ist, also aus finde ich aus Sicht des Rechtsanwenders, man sagt sowas eigentlich über das Bundesverfassungsgericht nicht, dass irgendwas die Pest ist, ne? Man als deutscher Volljurist nicht. Aber ich finde das schon ziemlich ätzend, weil damit nämlich häufig irgendwelche Ideen dann ein eigenes Leben entwickeln. Mhm. Ja? Also das läuft bei einem Gericht wie folgt. Normalerweise, also bei einem normalen Strafgericht, bei einem normalen Gericht, stimmen die Richterinnen und Richter am Ende ab. Das ist auch extra geschützt strafrechtlich. Ja, da darf man nicht erzählen. Vorhin hat der Richter Müller aber anders gestimmt als die Richterin Meier.
Witzig, dass der Richter das auch Müller nicht. Heißt.
Genau, deswegen sage ich es. Wir kommen gleich mal zu, wo kommt eigentlich Herr Müller her? Weil das nämlich schon ein Teil der Debatte ist. Also üblicherweise ist es so, dass an normalen Gerichten schreibt nicht der Schöffer auf, ich sehe das aber alles anders. Ne? Das geht aber beim Bundesverfassungsgericht und bei den Landesverfassungsgerichten geht das auch. Dann gibt es ein Sondervotum. Das Sondervotum ist dafür da, damit die Unterlegenen bei dieser Abstimmung Unterlegenen nochmal zeigen können, dass sie eine andere Position vertreten, das auch nochmal aufschreiben und damit die Debatte, die wissenschaftliche und rechtspolitische Debatte quasi befruchten können. Ja, also mit befruchten im Sinne von, damit man dann auch nochmal andere Argumente hört. So, und hier ist es so, dass die, willst du erzählen oder erzähle ich, was hier genau passiert ist?
Wie du magst, du kannst das gerne auch erzählen.
Also, hier ist es so, dass die abweichende Meinung des Richters Müller und der Richterin Langenfeld, die sagen jetzt im Wesentlichen nochmal nein, nein, nein. Also, es gibt eine Senatsmehrheit, das ist also jetzt das, was in Deutschland gilt, aber wir sehen das nochmal ganz anders, denn wir sehen tatsächlich, das ist hier halt so, wie ist das wunderschön, also es gibt hier einen Wertungswiderspruch. Also die nehmen nochmal das Argument derer auf, die dieses Gesetz geschrieben haben, ja, und sagen, es gibt so einen krassen Wertungswiderspruch, dass man halt weiß, materiell er ist der Mörder gewesen, aber man kriegt es halt nicht hin, man kann es halt nicht nochmal führen. Das ist so krass, dass das hier doch in dem Wertungswiderspruch offen steht. Sie sagen dann auch, hast du gesagt, und das glaube ich, dass es trotzdem ein Rückwirkungsverbot gäbe. Ja, also da gehen sie nicht vor, sondern es geht nur um diese Frage des Abwägungsfests.
Genau.
Und fand ich ganz spannend, was mache ich natürlich, wenn mir da inhaltlich nichts zu einfällt, dann geht man natürlich ad hominem, ne, also auf die Person. Deswegen, eigentlich ist es so, dass am Bundesverfassungsgericht sollen die Leute unpolitisch sein. Das sind sie dann auch mehr oder weniger. Wenn man sich mal jetzt anguckt, das ist ja durchaus ein SPD- und CDU-Projekt, würde ich schon sagen, CDU-CSU-Projekt. Und es stellt sich dann raus, also Herr Müller ist tatsächlich ehemaliger Peter Müller, ja, also der heißt immer noch Peter Müller, ehemaliger Peter, 1955 im Saarland geboren, ehemaliger deutscher Politiker, sagt Wikipedia. Und die Eltern von uns werden sich erinnern, war mal Ministerpräsident und auch Justizminister des Saarlands zur gleichen Zeit. Und ist dann direkt vom Ministerpräsidentenpunkt eines größeren Stadtstaats in der Bundesrepublik, so muss man das ja sagen, also Saarland ist jetzt nicht Niedersachsen oder Bayern, hat er sich wählen lassen, weil er auch Volljurist ist zum Bundesverfassungsgericht. Also ein ehemaliger CDU-Ministerpräsident, der jetzt dafür da ist, die CDU zu kontrollieren, sagt gegenseitig der Senatsmehrheit, ich sehe das aber anders und es ist nicht nur, dass ich es anders sehe, das soll er ja, das ist seine Aufgabe.
Ich muss das auch noch laut sagen.
Genau, ich muss es auch noch reinschreiben. So, und dann denkt man sich, okay, wer ist denn eigentlich Christine Langenfeld, ehemalige Professorin und die ist auch von der CDU und Klammer auch von den Grünen gemeinsam ins Bundesverfassungsgericht gewählt worden. Jetzt sage ich also nicht, ich möchte nicht sagen, dass die beiden jetzt hier die CDU-Position durchhalten, aber es ist schon auffällig, das muss man einfach mal in der Analyse sagen.
Ja.
Es gibt dort eine Entscheidung, die wird insbesondere von konservativen und rechten Kreisen in Deutschland gefördert. Die SPD passt da ja voll rein. Ja. Immer wenn es um rechten Populismus geht, macht sie voll mit. Kann ein Spoiler.
Transparenzhinweis. Wir
haben beide mal für SPD-Abgeordnete gearbeitet, unterschiedliche und sind auch sozialdemokratisch organisiert. Aber natürlich ist die SPD da ganz laut vorne mit dabei. Dann macht man das, obwohl alle schreien, also Richter, Anwälte und so Wissenschaft. Leute, was ihr hier macht, es geht nicht. Dann macht man das aber trotzdem für die Gerechtigkeit. Ja, am Ende geht das Ganze schief, zum Glück. Das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, es ist eigentlich nichts schief gegangen. Also hat eigentlich genauso funktioniert, wie man sich das wünschen möchte als Bürger und Strafverteidiger. Und die beiden und zwei, die von der CDU dabei sind, müssen wir nochmal reinschreiben, sehen wir aber weiter anders. Das ist schon, ich finde, es hat keinen Geschmäckle, aber man kann halt nicht so tun, als wenn Leute, ich glaube, die Parteimitgliedschaft eines Bundesverfassungsgerichtsmitglieds ruht, während er Mitglied des Bundesverfassungsgerichts ist. Aber es ist eine interessante Entscheidung, dass man das noch da drunter schreiben musste. Ja. Ist aber, sagen wir mal so, ob die das da reinschreiben oder nicht, das heißt halt, es wird jetzt auf Jahrzehnte eine Mindermeinung in der Debatte geben. Mindermeinung heißt, also Leute, die sich nicht durchsetzen können, oder das anders sehen. Es wird also immer jetzt, das ist jetzt so ein Zombie-Argument. Und das Bundesverfassungsgericht hat das endgültig geklärt, ja. Müsste jetzt die Verfassung ändern, weiß man gar nicht, ob das geht an der Stelle. Könnte man nämlich mal diskutieren, ob das nicht Kern der Verfassung ist, die man eh nicht ändern kann. Wir werden jetzt die armen Leute, die nächsten 30 Jahren Jura studieren, ja, und alle, die sich politisch engagieren, werden jetzt in den nächsten 30 Jahren diese Mindermeinung immer wieder um die Ohren gehauen bekommen.
Ja.
Das ist halt so. Im Ergebnis ist das vollkommen egal, was die beiden sagen, weil die beiden, ich glaube, es sind 8, ne, Richter, ja, die das entscheiden, 8. oder?
Ja.
Genau, die anderen 6 sagen halt, nee. So. Und die beiden sagen jetzt doch, hätte aber vielleicht für die Zukunft klappen sollen, weil sehen wir so. Und das ist mich nervt das, ich weiß, worum das geht, und es ist auch honorig, alles Bundesverfassungsgericht, und es hat auch hier seine Arbeit gemacht. Aber ob man jetzt immer unbedingt, also ich sag mal so, wenn ich Bundesverfassungsrichter wäre für die SPD, ja, und dann kommt die SPD mit irgendeinem Quatsch um die Ecke und ich sag, ja, ist total super, was sie gemacht haben, und dann sagen 6 von 8, nee, und da sitzt noch ein zweiter SPDler oder eine zweite SPDlerin daneben und sagt, ja, aber das ist doch total super, das ist doch klasse, das sieht man doch, muss man doch sehen, und die anderen 6 sagen, nee, dass ich dann sage zu meiner Genossin, mich dann rüberbeuge und sag, komm, wir machen ein Sondervotum, das wollen wir nochmal den Studierenden und dem CDU-Heinis dieser oder SPD-Heinis dieser Welt nochmal ins Stammbuch schreiben, dass wir das anders sehen. Ich glaube, das würde ich mir sparen. Ja, da würde ich einfach sagen, gut, würde ich nicht machen. Das würde ich machen, wenn ich auf SPD-Ticket da reinkäme und ein CDU oder ein grünes Thema, wenn das rasiert wird vom Verfassungsgericht dann würde ich das machen und sagen, also ich aber genauso wie die CDU hier. Aber vielleicht, das weiß ich auch nicht, vielleicht denken aber auch die Langfeld und der Herr Müller so, diese Bundesverfassungsrichter, dass sie sagen, bei SPD, CDU bin ich komplett weg, weil es Verfassungsrichter ist. Aber auffällig. Deswegen finde ich halt so ein bisschen, es ist halt ein rechter, wie gesagt, von der SPD, das ist durchaus rechts, was die da zum Teil machen in der Rechtspolitik, ein rechter Angriff auf den Rechtsstaat ist halt abgewehrt worden. Und da wollen wir mal zusammenfassen.
Ja.
Das war halt der Versuch für den Populismus und für Opferrechte, was immer das ist, wenn man tot ist, ein Prinzip des Rechtsstaats anzuschießen, um es dann Stück für Stück, da bleibe ich dabei, dass der Vergewaltigung reingekommen, sexueller Missbrauch von Kindern, also
ja,
das wäre reingekommen. Man hätte das Stück für Stück ausgehöhlt, dieses Recht, und
Ja, ich habe auch immer gedacht, bei der ganzen Debatte, also natürlich ist es keine Einzelfallgesetzgebung gewesen, aber mir bekannt war immer nur dieser eine Fall, der jetzt auch beim Bundesverfassungsgericht gelandet ist. Das heißt nicht, dass es keine anderen Fälle gibt, aber es scheint doch ein sehr überschaubares Problem zu sein.
Ja, für die echte Rückwirkung schon. Für Tötungen an sich nicht.
Nee.
Ne? Also ja. da gibt es schon Fälle, wo es spitz auf Knopf ist. Ja, gerade wenn es auch um Aussagen geht. Ja. Also wenn zum Beispiel der Haupttäter sagt, es war noch wer anders dabei. Da kannst du es heute nicht beweisen, aber was ist denn, wenn der in 20 Jahren nochmal wieder vernommen wird? Oder irgendwelche Zeugen auftauchen, die man nicht, also es gibt da schon Fälle, wo ich sagen würde, dass man halt die Gefahr hat, dass man immer wieder reinkommt. Oder noch krasser, was ist eigentlich, wenn 20 Jahre später der verurteilte Täter sagt, ich war nicht alleine? So, und dann wirst du einmal angeklagt und dann redet dir dummes Zeug. Und du wirst freigesprochen und dann geht danach die gefrustierte Kripo zu dem und sagt, wir machen nochmal eine neue Vernehmung. Und jetzt sagt er was anderes und dann finde ich irgendwas, was dazu passt. Vielleicht, weil bei der Vernehmung auch das von der Polizei so vorbereitet wird. Also da ist schon viel Luft mit drin. Also das kann ich will niemals, dass einer meiner Angehörigen getötet wird. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz, ganz schlimm, wenn man Menschen hat, die sagen, Herr Buchholz, ich bin's nicht gewesen. Und dann eiert man rum und muss dann immer gucken und dann schießt sich das an. Also das ist doch einfacher als gedacht. Ne?
Es wäre dann halt ein, wie es immer so schön genannt wird, ein Freispruch unter Vorbehalt.
Ja, genau. Das will niemand. Du willst richtig freigesprochen werden.
Ja.
Gerade wenn du es nicht gewesen bist.
Ja.
Also es mag noch Leute, ne? Oder also so, und wir wissen halt nicht, ob die Leute es gewesen sind oder nicht.
Das stimmt. Genau, du hast das gerade schon mal angerissen. Ein rechter Angriff ist abgewehrt worden. Wenn man sich anguckt, wer das Ganze jetzt feiert heute und wer nicht, dann kann man das auch relativ deutlich in zwei Lager teilen, nämlich in das eher linke und das eher konservative Lager. Gut, mit Ausnahme von Johannes Fechner, du hast ihn gerade schon mal erwähnt, der auch nochmal klarstellen musste, dass er das akzeptiert und dass natürlich jetzt nicht angestrebt wird, nochmal das Grundgesetz zu ändern. Das fand ich wirklich unfassbar beruhigend. Genau, also insgesamt die sind zwei CDU-Politiker zitiert worden in LTO, ich glaube Jan-Marco Lutschak, die das natürlich alles natürlich akzeptieren, aber alles nicht gut finden, wohingegen der Deutsche Anwaltverein beispielsweise oder der Republikanische Anwaltverein das alles sehr, sehr gut finden.
Ganz kurz, aber der Republikanische Anwaltsverein ist, glaube ich, wirklich eher links, aber der Deutsche Anwaltsverein ist nicht eher links.
Nee, das stimmt.
Das ist also, dass man jetzt sagt, die Speerspitze, also, ne, das hast du auch nicht so gemeint, aber also der Deutsche Anwaltsverein ist nicht links. So, das ist, also der Republikanische Anwaltsverein, man denkt, oh Gott, Republikaner, ne? Nein, nee, das ist der linke Anwaltsverein, aber der Deutsche Anwaltsverein, das sind mehrheitlich Leute, die überdurchschnittlich viel verdienen, überdurchschnittlich viel profitieren davon, wie die Verhältnisse sind. Also ich bin sicher, dass da 9 von 10 Mitglieder sagen, Linke halten die für Spinner, die also.
Das stimmt, aber sie finden es trotzdem gut.
Genau, also das ist halt der Punkt. Es ist keine Rechts-Links-Debatte. Ich glaube, es ist eine Rechtsstaat-Nicht-Rechtsstaat-Debatte. Und damit zeichnet sich also auch der, ne, auch der SPD, der Genosse Fechner, der heißt, kriegt ja die Kurve und sagt, wir verändern jetzt nicht die Verfassung.
Ja gut, aber auch einmal linken Parteien gibt es ja auch durchaus. Also sind ja nicht alle gleich links in einer linken.
Was sagt denn das Bündnis Sarah Wagenknecht dazu? Wissen wir das?
Das will ich auch gar nicht wissen, wirklich.
Das, warte
ich möchte,
mal,
dass wir da eigentlich gar nicht drüber reden, weil das einfach so viel. So
warum denn nicht? Die werden 2 bis 3 Parteien schlachten mit ihrem Programm und es wird nichts besser. So, jetzt werden
ich ganz viele sagen,
warum sagt er das? Bündnis Sarah Wagenknecht, Wiederaufnahme.
Ich glaube nicht, dass sie da überhaupt schon was zu sagen.
Nee, vor einer Woche ist schwierig. Neue Partei, was Bundestag. Nee, schade. Hätte ich mich jetzt aber wirklich gefreut, wenn die dazu pro Russland, pro kontra Klimapolitik, so rechts ist ihr neues Bündnis, schreibt die Berliner Morgenpost.
So.
Bundestagswahl. Nee, man findet da nicht. Das hätte ich jetzt aber gerne gewusst.
Wie links. Okay, wir reichen das also nach.
Sind die jetzt so links, dass sie sagen, jawohl, Rechtsstaat, oder sagen die irgendwie was von Volkes Wille?
Ja. Volkes Wille, würde ich vermuten. Was jetzt übrigens, um das Ganze einmal abzubinden, was das Bundesverfassungsgericht jetzt gemacht hat, hat gesagt, wir heben den Beschlüsse des OLG, also die Verwerfung der Beschwerde und des Landgerichts, die Zulässigkeit des Wiederaufnahmeantrags auf und verweisen das Ganze zurück ans Landgericht. So, das heißt, wenn ich das richtig gerade noch einmal nachgeschaut habe, müsste das Landgericht jetzt den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Wiederaufnahme als unzulässig verweisen, weil es den 362 Nummer 5 nicht mehr gibt. Und keine anderen Gründe ersichtlich sind.
Soweit wir wissen.
Aber ich glaube.
Ja, das Ding ist damit tot. Also ich gehe auch davon aus, dass heute Morgen um 10 in einigen Staatsanwaltschaften, weil es gibt ein paar mehr Fälle, in einigen Staatsanwaltschaften der Bundesrepublik ein Vermerk mit einem LTO-Artikel geschrieben wurde oder einem Dings mit nach erster Auffassung ist das Wiederaufnahme ab sofort nicht mehr möglich. Wiedervorlage in 6 Monaten, Fragezeichen, ob es irgendwas getan hat, und dann wandert das alles in die Archive, wo es hingehört.
Genau. Das ist gut.
Also ich gehe davon aus, dass es aber weniger, also es ist flach, ist auch der Fechner, der sich da so eingesetzt hat, der SPD-Abgeordnete, da scheint es in dem Wahlkreis ja auch um einen Fall zu gehen, das ist aber ein anderer.
Ja, ja, das wird immer gesagt, es scheint einen Fall zu geben, aber die Frage ist ja, also ich finde das so interessant, weil es ist dieser eine Fall, der öffentlich ist, weil dieser
ja, öffentlich, aber gut, aber das kann ja nicht, kann ja sein, dass es noch, aber ich gehe davon aus, dass es auch weniger als ein Dutzend sind. Also
genau, das ist der Punkt. Ja auch
bekannt.
Ja. Das glaube ich nämlich auch.
Ja, ja, wie gesagt, Rechtsfolge wie heißt der 60, über 60-Jährige?
Ismet H.
Rechtsfolge für Ismet H. ist, er kriegt 75 Euro pro Tag, wo er in Haft gesessen hat, und ein Anwalt von ihm wird bezahlt.
Er hatte 3.
Die anderen,
also zumindest waren.
Genau, die anderen 3 wird er nicht bezahlt kriegen, ja.
Nee, und die Kanzlei, die ihn vertreten hat, ist auch, glaube ich, nicht günstig.
Ja, wobei die Frage natürlich ist, ob du so ein Verfahren nicht auch auf RVG, also auf Mindestgebühren machst.
Ja.
Weil die Hamburger Kanzlei, die das gemacht hat, hat sich natürlich damit erneut in die Annalen der deutschen Rechtsgeschichte eingeschrieben.
Ist das, ist also, nicht auch Herr Schwenn der Wiederaufnahmespezialist?
Ja, genau. Das ist schon, wenn Geld keine Rolle spielt, also wirklich keine Rolle spielt, ne? Also wenn man da drei kommt, Geld spielt keine Rolle, dann ist das immer ein guter Tipp zu sagen, ja, dann machen wir 5.000 Euro plus Mehrwertsteuervorschuss. Weil stellt sich da manchmal raus, Geld spielt insbesondere dann keine Rolle, wenn man kein Geld hat. Aber, oder keins zahlen will. Geld spielt, also wenn man Geld hat, dann ist der schon einer der Besten, der sowas macht, so in Norddeutschland oder bundesweit. Das
ja.
ist da ja. über... Ich hatte jetzt noch nicht direkt mit ihm zu tun, aber ich habe schon mal einen Schriftsatz da gesehen. Die wissen auch, was die machen, aber die sind halt auch, die sind ein bisschen teurer als der sehr motivierte, engagierte und fachlich versierte Strafverteidiger deines Vertrauens aus Hannover. Ja, die spielen, nein, die machen auch ganz andere Sachen. Ne?
Ja,
wenn du, natürlich, wenn du sagst, ich muss hier Rechtsgeschichte schreiben, mache ich das wohl auch gerne, aber da kannst du auch andere nehmen, die ein bisschen schon mal Rechtsgeschichte geschrieben haben, während du
aber ich meine,
bei einer kleinen Vergewaltigung da nicht hingehst, weil da kostet dich halt 20.000 Euro.
Ja. Nein, aber ich meine, die vertreten auch quasi andersrum. Also Verurteilten, die beteuern, sie waren es nicht und sich im Verfahren auch Fehler finden lassen, die eine Wiederaufnahme rechtfertigen könnten.
Ja, das als Anwalt sieht das total spannend, ne?
Mhm.
Weil, also du bekommst regelmäßig Leute, die mit einer Wiederaufnahme reinkommen in die Kanzlei oder die Freundinnen, Mütter, Ehefrauen, ja, und so, und dann sitzen die Leute, aber da kriegen ja nicht alle lebenslang, sondern
ja.
auch das muss man sich ganz genau überlegen. Da habe ich neulich erst vom Landgericht in Göttingen furchtbar auf die Nase bekommen, also mit Ansage, ja, weil wenn du dich nämlich verurteilt in JVA setzt und sagst, ich bin das aber alles nicht gewesen, dann sitzt du das auch bis zum letzten Tag ab. So, und wenn man dann,
genau.
Es gibt so Typen, die in der Haft sitzen, die, ich weiß nicht, ob die das gewesen sind oder nicht, das weiß ich ja nie. Das ist ja so, aber die sitzen dann und reden halt dann 3 Jahre über, oder die kriegen, 6 Jahre, und dann reden die erstmal 4 Jahre lang über die Wiederaufnahme, sind in der Haft unauffällig, außer dass sie jetzt sagen, ich bin es halt nicht gewesen. Und nach 4 Jahren sagen sie, okay, jetzt aber schade, mit der Wiederaufnahme hat es nicht geklappt oder man hat es auch versucht und es klappt halt alles. Also irgendwie ist es dann so. Und nach 4 Jahren sitzen die dann halt bei der Zweidrittelfrage. Also 2/3 in Deutschland kann man nach 2/3 der Zeit aus Haft entlassen werden. Stichwort gute Führung ist 1000-mal komplizierter, aber es heißt auch nicht gute Führung, aber so funktioniert das im Wesentlichen. Ja, also man muss halt bestimmte Kriterien erfüllen. Und dann setzen die sich halt vor die Richterin oder den Richter, das ist ein Einzelrichter am Landgericht, die das grundsätzlich entscheidet. Und dann sagt man, ja, ich bin es halt nicht gewesen, deswegen kann ich jetzt ja nach Hause.
Ach so, ja. Nee, wohl nicht. Wohl nicht.
Also in den 4 Jahren, ne, also wenn du nach 2/3 raus willst, dann musst du in dieser Zeit, 4 Jahre, wie auch immer, also in den ersten 2/3 halt alles machen, um am Ende zu sagen, guck, ich bin nicht mehr gefährlich. Ne? Also für 6 Jahre kriegt man jetzt auch nicht für Rot über die Ampel gehen, ja. Aber man muss ja irgendwie jetzt nach 4 Jahren, dann, also bei 6 Jahren muss man nach 4 Jahren eine Geschichte erzählen können, warum man jetzt in diesen 4 Jahren verstanden hat, dass man was falsch gemacht hat und warum man das nicht mehr macht. Und das ist halt eine Geschichte, die man nicht erzählen kann, wenn man 3,5 Jahre oder 4 Jahre vorher erzählt, ich bin es nicht gewesen. Ne? Also es ist ganz schwierig für Mandanten, die aus ihrer Sicht, aus subjektiven Sicht, ja unschuldig verteidigt bin, ich erkläre denen dann immer, ihr müsst ab jetzt, ist mir scheißegal, ob ihr es wartet oder nicht, aber das für die Justiz ist das nicht egal. Die Justiz hat das jetzt festgestellt.
Genau.
Ja. So, und ab jetzt fängt jeder Satz an zu dieser Frage, alles, was im Urteil steht, stimmt.
Ja.
So. Und deswegen so, und das ist, das fällt Leuten sehr schwer. Und zwar, ich glaube, es fällt Leuten schwer, wenn sie unschuldig verurteilt wurden, dann fällt es am schwersten. Gibt aber auch Persönlichkeiten, Persönlichkeitstypen, die es unmöglich sind, dann zu sagen, und gerade, und das ist deswegen, erwähne ich das so, gerade wenn draußen die Familie supportet, den Unschuldigen.
Ja.
Das ist eine ganz doofe Situation, habe ich auch schon gehabt. Dann sagen mir die Frauen, der ist unschuldig, ist unschuldig, und ich fände einen Knast. Und dann sagen die, natürlich bin ich nicht unschuldig, aber wenn ich sage, ich bin nicht unschuldig, verlässt mich meine Frau und ich sehe meine Kinder nie wieder.
Ja.
Ja. Dann sitzt du hier wohl bis zum letzten Tag, Freund. Gibt dann auch, da gibt es dann viel Möglichkeiten, machen wir, aber dann musst du halt, ist ja immer kompliziert mit Partnerinnen, die ganz genau wissen, dass der Partner unschuldig ist, obwohl sie nicht dabei waren.
Ja, gut. Dann haben wir das heute mal ganz, ganz tagesaktuell behandelt und freuen uns.
Yay, gut. Ja, hoffentlich gibt es an der einen oder anderen Stelle, also ich hoffe, dass das vielleicht auch noch ein Beispiel ist, dass so ein paar Leute vielleicht aufhören, rechtswidrige Projekte voranzutreiben. Das ist ja meine Hoffnung, dass man sagt, scheiße, Bundesverfassung. Aber ich glaube, bei der nächsten Operation treiben die das auch wieder bis zum Bundesverfassungsgericht, dafür ist es halt auch da.
Ja, aber es ist schön, wenn das Bundesverfassungsgericht dann sagt, nö. Nö, einfach gar nicht.
Genau. Ja, damit soll es das für heute gewesen sein. Schreibt uns doch mal, wenn ihr Themen habt. Wir sind zurzeit so ein bisschen in einer Falle zwischen viel zu tun und nicht genau wissen, was man immer reden will. Heute hat sich das angeboten. Aber wenn ihr Bock habt auf ein Thema, dann schreibt uns.
Ja, darüber würden wir uns freuen.
Genau. Und dann sind wir durch für heute, ne?
Genau, dann sehen wir uns demnächst.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.